ermöglicht durch Ihre Unterstützung. Vielen Dank.
Diese explosive Mischung, darüber hat man sich in der Politik einfach überhaupt gar keine Gedanken gemacht, was das denn bedeutet. Und gleichzeitig konnte man aber sofort in Statistiken sehen, also alle Kinderverbände, die Ärzteverbände, die Jugendärzte, die Psychiater, alle, die Sozialarbeiter, alle schlugen innerhalb von wenigen Monaten sofort Alarm. Alle. Also man kann nicht sagen, man konnte nichts wissen. Doch, man konnte sofort sehen, wie die Situation für Kinder sich massiv verschlechtert hat, aber es gab keine Reaktion. Danach ging es erst richtig los mit den Schulschließungen. Also man hat diese Alarmzeichen quasi völlig ignoriert. Das waren einfach Kollateralschäden.
Personen und Perspektiven. Bastian Barucka vor Ort.
Jetzt begrüße ich ganz herzlich Birgit Kenne. Ihre Heimat ist Siegenbürgen in Rumänien. Sie ist mit 9 Jahren 1974 nach...
84.
84, Entschuldigung, also ich fing mir schon peinlich an. Ja, also 1984 ist sie mit 9 Jahren, jetzt können Sie alle lächeln.
Genau.
Ja, ist nach Deutschland gekommen. Ja, sie stammt übrigens genau wie ich aus dem Tierarzthaushalt. Das haben wir heute aber erst festgestellt. Und sie hat später Jura studiert. Und ist dann aber ziemlich bald in den Journalismus gegangen, ja, und schreibt oder tritt auf ganz aktuell in allen möglichen Medien, die sie mal mögen oder mal weniger mögen, je nachdem, wie kernig sie ihre Meinung ausspricht. Also in der Welt und im Fokus und im Bayern-Kurier und in der Weltwoche, manchmal auch bei katholischen Medien. Sie ist mindestens einmal wöchentlich morgens
bei News
zu hören. Und ich habe schon mitgekriegt, einige haben sie heute schon gehört, heute Morgen. Ja, ja, also bei News, einige von Ihnen waren auch da als Schülerlehrer. Ja, ja, ich habe hier das schönste Buch von ihr, Birgit Kenne, zusammengeschrieben mit Eva Demberle, die Corona-Generation, wie unseren Kinder um ihre Zukunft gebracht worden. Klingt sehr ernst, ist auch sehr ernst. Ich gestehe also schon, als ich die ersten Seiten gelesen habe und auch jetzt die Verlautbarung der Gesundheitsämter zum Beispiel, was so an Familien oder an Einrichtungen geschickt worden ist, von den Gesundheitsämtern. Also da hat es mir richtig den Magen zusammengezogen. Da kam das alles wieder hoch, was man damals so mit uns gemacht hat. Über dieses Thema wollen wir also heute sprechen. Aber jetzt bitte ich erstmal Frau Kenne nach vorn und herzlich willkommen.
Danke.
Ja, wir sind ja schon sozusagen in das Thema eingestiegen, liebe Frau Kenne. Ja, manche können ja das Thema nicht mehr hören und sagen, ja, nun ist ja Mann gut. Nun fangen wir auch zu mir, fangen wir jetzt wieder an, wärmen das doch nicht immer wieder auf und so weiter. Und jetzt kommt ein Buch von Ihnen heraus, gerade zu dem Zeitpunkt. Und jetzt schiebe ich gleich noch so einen Begriff mit ein. Dann haben wir gleich zwei Sachen, wo man drauf antworten kann. Wir beide haben schon drüber gesprochen. Gestern ist also die Enquete. Die Enquete-Aktion. Hat also gestern angefangen zu arbeiten. Und kurz vorher erschien Ihr Buch mit den knallharten Fakten. Was hat Sie jetzt eigentlich bewogen, das Ganze nochmal so klar aufzuschreiben?
Ich würde sagen, der Hauptbeweggrund für dieses Buch war tatsächlich, dass ich die Befürchtung habe, dass sich das alles wiederholt. Dass es in Vergessenheit gerät, was hier passiert worden ist im Land und dass nach der Pandemie immer nur vor der nächsten Pandemie ist oder auch vor dem nächsten Grund in einem höheren Grund unsere Grundrechte in Frage zu stellen. Und da ich nun selbst Mutter von 4 Kindern bin, habe ich selber sehr hautnah mitbekommen damals, was das für Kinder vor allen Dingen auch bedeutet, wie ihr Alltag beschädigt wurde, welche Schäden sie genommen haben. Und mich ärgerte, dass die Politik immer inzwischen zu diesem Narrativ übergegangen ist, wir sind doch ganz gut durch die Corona-Zeit gekommen. Und ich sage, nein, wir sind nicht gut durch die Corona-Zeit gekommen, sondern für viele ist das war das dramatisch schwierig damals. Und sehr viele Kinder haben bis heute daran zu knabbern, in vielfältiger Hinsicht. Und mir war daran gelegen, das einmal zu dokumentieren, einfach aufzuschreiben, die Schäden, die tatsächlich dokumentierbar sind, denn sie geraten in Vergessenheit und man wird irgendwann kommen und sagen, das hat doch damals so super geklappt mit den Schulschließungen, das machen wir jetzt wieder.
Ja, vielleicht ist es ganz gut, sich auch nochmal so manches in Erinnerung zu rufen. Es gab ja so ganz fürchterliche Ausfälle, will ich gerade mal sagen, also wie auch so Kinder bezeichnet worden sind. Herr Böhmermann, mich hat sie ja, glaube ich, so mit den Ratten verglichen. Ja, Seuchenvögel, Todesbringer. Es war ja also eine Zeit lang, wo geradezu eine Angst geschürt wurde, auch bei Lehrern vor den Kindern zu stehen. Wie geht Ihnen das, wenn Sie an diese Zeit zurückdenken?
Naja, es war bezeichnend, dass man von Anfang an hat man die Kinder als Pandemietreiber bezeichnet. Man brauchte ja auch das Argument, warum die Schulen geschlossen werden müssen, auf jeden Fall. Das heißt, das Kind musste sozusagen die Virenschleuder bleiben, auch den gesamten Verlauf hindurch. Denn wenn Kinder ja keine Virenschleudern sind, dann kann ich ja die Schulen nicht zumachen und dann kann ich den ganzen Alltag nicht umstellen. Also war es offensichtlich politisch, war es absolut gewollt, dass Kinder sozusagen Pandemietreiber sind, Betroffene sind, diejenigen sind, die hier das Ganze verbreiten. Und das Schlimme ist, und das hat sich eben gezeigt im Nachhinein, das war von Anfang an eigentlich schon damals klar, aber man wollte es wissenschaftlich nicht wissen. Heute wissen wir durch die freigeklagten RKI-Protokolle ja, dass das auch durchaus im RKI und in der Politik bekannt war, und zwar schon im Frühjahr 2020, dass die Kinder ja erfreulicherweise eben nicht betroffen sind, sondern dass sie nicht wie die Influenza reagieren. Das heißt, alle Hochrechnungen, die man gemacht hat, orientierten sich ja an Erfahrungen von Influenza, und nun wusste man auch im RKI, und dass die Protokolle bestätigen es, man wusste, dass es ein atypischer Verlauf ist, die Kinder sind nicht betroffen, sie sind nicht infektiös, es hätte eine gute Nachricht sein können. Man hätte ja auch sagen können, großartig, gute Nachrichten, die Kinder reagieren gar nicht wie bei Influenza, sie werden nicht krank, sie kommen nicht in die Krankenhäuser, sie verbreiten das Virus nicht. Großartige Nachricht, wir können die Kinder in ihren Alltag lassen, sondern wenn, dann müssen wir uns nur mit Erwachsenen beschäftigen. Und stattdessen hat man wieder besseren Wissens genau das Gegenteil gemacht. Und es ist auch von der Politik her diese Politik der Angst ist etwas, was als Strategie einfach gefahren wurde. Und alle Beteiligten wussten, dass es nicht stimmt. Und das ist eben etwas, wo man sieht, hier sind ganz andere Interessen da gewesen. Und die Kinder hat man einfach geopfert dieser Strategie, obwohl man ihnen nichts von ihrer Freiheit, nichts von ihrem Alltag, man hätte ihnen den Schulalltag nicht nehmen müssen, man hätte ihnen nichts wegnehmen müssen. Und die Folgen tragen sie bis heute. Und bis heute sitzen jetzt irgendwie auch in der neuen Enquete-Kommission Politiker, die uns erzählen werden, die Kinder sind doch alle sind ganz prima durch die Corona-Zeit gekommen. Und die Statistiken sagen halt etwas völlig anderes. Und alles, wie gesagt, sinnlos. Das ist das, was mich so aufregt. Es hätte nicht sein müssen. Ja? Es hätte nicht sein müssen. All die Schäden, über die wir heute Abend noch sprechen werden, sind überflüssig, hätten nicht sein müssen. Und das sind eben gesundheitliche Schäden, psychische Schäden, Bildungsausfälle, aber bis hin zu schweren Depressionen und Kindern auch, die sich das Leben genommen haben, bis dahin von Kindern, die totgeschlagen worden sind. Die Zahl der totgeschlagenen Kinder in dieser Zeit um 35% gestiegen. Ja, durch häusliche Gewalt. So stark ist die häusliche Gewalt zu Hause hochgegangen und es hat niemanden interessiert. Die Zahl der Suizidversuche bei Kindern und Jugendlichen um 400% gestiegen in der Corona-Zeit. Und da sitzen jetzt Politiker und sagen, wir sind ganz gut durch die Pandemie gekommen. Und dann sage ich, nein, die Eltern mit einem kranken oder mit einem toten Kind sehen das mit Sicherheit anders.
Frau Kelle, wie die Angst eingesetzt worden ist, das war ja gegenüber allen Generationen. Damit wurden wir ja bombardiert von früh bis abends mit jeder Nachricht und so weiter. Und noch zwischendurch möglichst auch noch. Aber Sie haben jetzt gerade noch mal einen Satz gesagt und da will ich noch mal nachhaken. Es war politisch gewollt.
Ja.
Politisch gewollt, die Kinder als Virentreiber darzustellen. Wie erklären Sie sich das?
Na, man muss das gar nicht erklären, man kann das nachlesen. Das ist ja das Schlimme. Es ist ja schon im Frühjahr 2020, also sozusagen zu Beginn der Pandemie, ist ja ein Strategiepapier aus dem Bundesinnenministerium veröffentlicht worden, das offensichtlich das Tageslicht eigentlich nie erblicken sollte in der Öffentlichkeit, wo die Strategie der Kommunikation der Bundesregierung quasi aufgelistet war und wo man explizit auch in Bezug auf die Kinder in diesem, ich kann das jetzt nicht wörtlich wiedergeben, aber das Zitat ist im Buch drin, aber sinngemäß nach dem Motto, wenn hier Menschen behaupten, irgendwie die Kinder seien hier nicht betroffen, man solle da dagegen argumentieren, man solle immer den Worst Case, also den schlimmsten Fall betonen und man solle argumentieren, sinngemäß, wenn ein Kind sich zu den Nachbarskindern schleichen würde und dann vergisst, die Hände zu waschen und dann schuld sei am Tod der Großeltern, dann wäre das ja ein ganz schlimmes Erlebnis für das Kind. Und das wurde explizit als Beispiel genannt, wie man kommunizieren soll, damit auch Kinder gehorsam sind. Man sollte also Kindern Angst machen, dass sie ihre Großeltern töten. Was bedeutet, man machte ja auch den Großeltern Angst, dass ihre Enkelkinder sie töten. Man machte den Lehrern Angst, dass die Kinder, vor denen sie jeden Tag sitzen, ihnen den Tod bringen. Man hat also Kinder sozusagen zu Todbringern erklärt. Und solche Kollegen wie Professor Kekulé saß damals bei Anne Will in der Sendung und rechnete vor, dass jedes unentdeckte Kind, also jeder quasi unentdeckte Virenschleuder, so und so viele Menschen infiziert und am Schluss 15 Erwachsene tötet. Und das wurde überhaupt nicht hinterfragt. Das wurde quasi schon Anfang 2020 in der ARD einfach mal so in der Talksendung rausgehauen, ohne Evidenz, ohne gar nichts. Aber damit war natürlich die Botschaft gesetzt, nach dem Motto, die Kinder, es ist noch schlimmer, wenn sie gar nicht krank sind, weil dann sind sie ja unentdeckte Virenschleudern, dann sind sie ja quasi sozusagen Gefährder, ohne dass wir es wissen. Und jeder dieser kleinen Gefährder tötet 15 von uns. Das war die Botschaft über die ARD schon von Anfang an. Und danach sind ja auch alle drauf eingestiegen. Das heißt, diese Botschaft der Angst, diese vor den Kindern, hat man strategisch genutzt. Und es hat ja auch leider funktioniert. Muss man sagen.
Aber ich habe da noch mal nach, war das nur eine Strategie oder welche Einstellung, welche Ambition steckt da eigentlich dahinter? Sind wir eine solche kinderfeindliche Gesellschaft?
Na, ich glaube nicht kinderfeindlich, sondern es ist, wenn sie Menschen Angst machen vor einem unsichtbaren Gegner, vor einem unsichtbaren Virus und wenn sie sozusagen die Schuldigen benennen in einer Gesellschaft, dann setzt sofort ein Mechanismus der Stigmatisierung ein. Und Todesangst ist nicht zu unterschätzen in diesem Zusammenhang. Und es hat, eine Politik, die auf Angst setzt, schaltet rationale Überlegungen, Sachargumente aus. Wenn jemand Angst hat zu sterben an dieser Krankheit und die Politik ihm sagt, pass auf, hüte dich vor Kindern, ja, weil die könnten unentdeckte Virusträger sein, die dich anstecken und töten, dann sitzt das einfach tief. Es funktioniert tiefenpsychologisch und deswegen ist es auch als Kommunikationsstrategie ja ausgegeben worden. Das Schlimme ist aber, die Politik wusste, es stimmt nicht. Also nochmal, man darf das einfach nicht vergessen, weil also das zweite Kapitel haben wir ja benannt, doch man konnte es wissen. So heißt das zweite Kapitel, weil das auch ein klassisches Argument ist nach dem Motto, ja Frau Kelle, heute sieht man das ja so und so, ne? Und heute wissen wir dies, aber damals konnte man das ja nicht wissen. Ein sehr beliebtes Argument, das Sie immer wieder hören. Und das Schlimme ist auch hier, es stimmt einfach nicht. Man konnte es wissen, man wusste es auch. Es ist teilweise protokolliert in den staatlichen Stellen. Es ist protokolliert, sie wussten es. Und man hat trotzdem das Gegenteil gemacht. Und wir sehen ja, dass selbst Erwachsene, das verstehen Sie, wenn selbst Erwachsene diese Angstpolitik verinnerlicht haben, innerhalb kürzester Zeit, müssen Sie davon ausgehen, dass auch Kinder das verinnerlicht haben. Also, dass Kinder tatsächlich Angst hatten, sie sind schuld, ja, und das haben die mit sich getragen.
Wir bleiben noch mal bei der Situation, die Sie so geschildert haben. Wir haben ja dann sehr schnell eine Aufspaltung der Gesellschaft erlebt, wobei man ja gar nicht sagen kann, unbedingt klassische Links und Rechts. Das waren ja plötzlich welche, aber das können Sie ja vielleicht noch mal sagen. Und wir haben ja auch erlebt, dass also Menschen, die das hinterfragt haben, also in übelster Weise beschimpft worden ist. Ja, ich habe mir hier gerade Dr. Armbrust, den Zeitungsartikel, das habe ich vorher schon gesagt, der damals erschienen war, nachdem Sie hier waren. Und dann zitiert ja Frau Masal, was Sie so alles bezeichnet worden sind. Arschloch, Kindermörder, Lügner, Ahnungsträger, Verschwörungstheoretiker. Also das war ja so die Art und Weise, wie mit Menschen, die das, was offiziell angesagt war, hinterfragt haben oder anders dargestellt wurde. Wie erklären Sie das, diese Art und Weise des Umgangs miteinander?
Angst. Ich muss leider immer wieder auf die Angst zurückkommen. Und das zeigt eben auch, es waren ja keine politischen Lager. Man hat zwar versucht, die Proteste der Bevölkerung sofort als rechts zu labeln, ja, also dass diese Querdenkerbewegung, die Leute, die für ihre Grundrechte auf die Straße gegangen sind, das wurde ja medial sofort als rechts gelabelt. Das sind nur irgendwelche rechten Covidioten, ne? Erinnern sich an den Begriff, ne? Covidioten, Corona-Leugner, ne? Also auch hier sozusagen sofort Leugner, einfach nur weil Menschen Fragen haben, berechtigte Fragen haben. Und das zog sich durch Familien durch, durch Kirchengemeinden, durch Freundeskreise, Nachbarschaften. Das war völlig irrational. Ich würde sagen, man hat quasi, die Frage war sozusagen, wie sehr bin ich selbst, begebe ich mich in die Angst oder bin ich noch offen für Informationen, für Fakten? Man kann auch sagen, diejenigen, die nur noch ARD und ZDF geguckt haben, die mussten alle Angst haben. Ja, da blieb gar kein Ausweg, weil wenn sie das mal 24 Stunden am Tag sich berieseln lassen mit den Nachrichten damals, die sozusagen als richtig galten, weil alle anderen Meinungen aussortiert wurden, dann konnten sie gar nicht anders als Angst haben, weil das wurde ihnen ausgegeben. Da sitzen die Experten da, es sind nur Wissenschaftler da, die alle sagen, so ist die Lage, alle Journalisten sagen das, alle Politiker sagen das. Ja, dann glauben das die Menschen auch. Ja? Und nur wer selber noch nachgedacht hat, wer selber gesagt hat, ich habe noch hier Fragen, ich recherchiere mal hier, ich schaue mal, was im Ausland passiert, ich vergleiche mal die Nachrichten bei uns im Inland mit denen im Ausland oder die Frage, wie machen die das im Ausland, machen die auch die Schulen zu? Oh, die machen gar nicht die Schulen zu, warum nicht? Sterben bei denen die Kinder etwa nicht, stecken die Kinder dort niemanden an? Wie kann es sein, dass in Skandinavien die Schulen nicht zugemacht werden oder in Frankreich? Ja, wie kann es sein, dass bei uns das angeblich nicht anders geht, das Ausland aber etwas völlig anderes macht? Da muss man doch als normaler Mensch anfangen nachzudenken. Aber es haben nicht viele sind bis zu diesem Level überhaupt gekommen. Das muss man einfach mal traurig feststellen, dass diese Zeit war auch irgendwo ein Test. Für mich ist das so ein Gesellschaftstest gewesen und die Mehrheit ist durchgefallen. Also die Mehrheit hat einfach versagt in diesem Fall und die Konsequenzen sind eben verheerend, weil diese Politik der Angst und auch der Stigmatisierung, diese moralische Erhöhung derjenigen, die glaubten, sie haben hier die Wahrheit gepachtet, hat dann durchgeschlagen überall, weil jeder, der Fragen hatte, war ja suspekt. Egal, ob sie das im Kollegium waren, auf ihrem Arbeitsplatz oder in der Kirchengemeinde oder eben in der Schule. Wenn ich quasi auch Lehrern die Legitimation gebe, ihr dürft eure Schüler drangsalieren, weil die sind ja schuld. Ja, das Kind, das eine Maskenbefreiung hat, ist ja schuld, weil hier in der Klasse irgendwas ist. Oder das ungeimpfte Kind später war dasjenige, das hier quasi immer noch der Gefährder ist. Man hat hier quasi ganz viele normale menschliche Mechanismen sind völlig außer Kraft gesetzt worden innerhalb kürzester Zeit. Und auch dieses Schutz, also unser Schutzauftrag Kindern gegenüber, völlig außer Kraft gesetzt worden. Eigentlich hätte man ja die Kinder ganz besonders beschützen müssen in dieser Zeit, beziehungsweise, was auch nicht gemacht wurde, ist eben sowas wie eine Risikofolgenabschätzung. Also wir haben ja Risikofolgenabschätzungen für jeden Scheiß, auf gut Deutsch. Ja? Jedes Amt muss, egal was man macht, es muss immer, jedes Gesetz, das sie machen, überall muss immer eine Risikofolgenabschätzung gemacht werden. Wenn wir das einführen, was passiert dann? So, können wir dann die Folgen vertreten? Ist das vertretbar, sozusagen, das zu machen? Bei der Corona-Pandemie haben wir das nicht gemacht. Wir haben also Millionen Kindern ihren Alltag geraubt, ihre Schulen zugemacht, sie zu Hause eingesperrt, sie isoliert, ihnen Bildung weggenommen, Bewegung weggenommen, all das gemacht, ohne dass der Staat vorher auch nur mal kurz ein Gremium gebildet hat und gesagt hat, was passiert eigentlich, wenn wir das tun? Ja, und es gibt nun, sagen wir mal, normale, also das ist sozusagen, Soziologen können Ihnen das besser erklären, aber jede Krisensituation, also sagen wir mal, Schulen zuzumachen und Kindern den Alltag zu nehmen, hat immer Folgen. Ja, man weiß, dass in solchen Situationen eben manche Dinge immer steigen, wie zum Beispiel Gewalt zu Hause in den Familien, weil die Kinder nicht mehr rauskommen, weil die Kinder möglicherweise sozusagen gefangen sind. Niemand sieht sie mehr. Ja? Aber auch die Sozialkompetenzen von Kindern. Also Kinder brauchen den Kontakt zu anderen. Kinder müssen spielen. Kinder müssen laufen und rennen, um sich gesund zu entwickeln. Das ist etwas, was ein Kind essentiell braucht in dieser Zeit. Und man muss quasi nicht mal Experte sein, um zu wissen, wenn ich das schlagartig von heute auf morgen wegnehme und dann Lockdowns mache und Schulschließungen, die beim ersten Lockdown 106 Tage keine Schule, im zweiten Lockdown 186 Tage in der Spitze keine Schule. Wenn ich also über Monate Kinder quasi ihres ganz normalen Alltags beraube, muss ich nicht mal Experte sein, um zu wissen, das kann nicht gut gehen. Da kommen sofort Risikofaktoren. Und schon nach wenigen Wochen wusste man es ja auch. Ja, also man hat sofort, es gingen alle Risikofaktoren hoch, die Sorgentelefone, die Kinderärzte, die Alarm schlugen, Gewalt geht sofort hoch. Man konnte schon nach dem ersten kurzen Lockdown, konnte man sehen, das gibt massive Auswirkungen auf die Kinder. Und spätestens dann hätte man ja sagen müssen, okay, was können wir tun, damit wir es wenigstens abmildern für die Kinder? Keine Überlegung, nichts, einfach gar nichts, jedenfalls nicht in Deutschland, andere Länder ja.
Wir hören ja jetzt, dass Sie sich dem Kindeswohl ganz besonders annehmen. Ich mache jetzt mal einen kleinen Schwenk. Wir kommen dann wieder auf diese Corona-Situation zurück. Ja, es flammt ja immer mal die Diskussion auf, ob Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden sollen.
Oh, oh, oh.
Und das lehnen Sie ja ab.
Ja.
Warum?
Ich lehnte es vorher schon ab, aber nach der Corona-Zeit lehne ich es nochmal explizit ab, weil es eine wahnsinnig gefährliche Kiste ist. Wir können ja einfach mal durchdenken, was wäre los gewesen in der Corona-Zeit, gäbe es so etwas wie Kinderrechte in der Verfassung bereits. Weil Kinderrechte in der, also Kinder sind ja auch Menschen, also es ist nicht allen klar, offensichtlich. Normalerweise, in der Pubertät kann man das auch mal vergessen, ne? Aber Kinder sind auch Menschen. Das heißt, jedes einzelne Menschenrecht aus dem Grundgesetz gilt für jedes Kind. Es gibt keinen Grund, Kinderrechte speziell in der Verfassung zu verankern, weil sie schon geschützt sind durch die Verfassung. Punkt. Da könnte man eigentlich aufhören. Was passiert nun, wenn Sie Kinderrechte in die Verfassung reinpacken, extra? Dann passiert etwas, nämlich, dass der Staat plötzlich verantwortlich wird, die Rechte der Kinder zu verteidigen. Im Moment ist es so, dass quasi die Eltern das natürliche Recht der Erziehung und sozusagen der Vormundschaft für ihre Kinder haben. So steht das geschrieben. Das heißt, im Moment entscheide ich als Mutter oder als Vater, was das Beste für mein Kind ist. Und nur wenn ich versage als Eltern, kann der Staat sozusagen eingreifen und sagen, wir müssen eingreifen, weil die Eltern ihre Pflicht nicht erfüllen. So, das heißt aber, ich entscheide auch über die Gesundheitsversorgung meines Kindes. Auch über die Frage, wird es geimpft oder wird es nicht geimpft. Also ich entscheide über das Kindeswohl. Wenn jetzt Kinderrechte in der Verfassung verankert wären, hätte auch der Staat gleichzeitig neben den Eltern, dann gäbe es plötzlich zwei Instanzen gleichzeitig, die beide beanspruchen, das Beste für das Kind definieren zu wollen. Und dann können Sie mal kurz überlegen, was der Staat in dieser Zeit definiert hätte, was für Ihre Kinder das Beste wäre. Ja, und dann kommen wir zu solchen Dingen wie Impfpflicht und so weiter. Dann hätten Sie als Eltern Ihr Sorgerecht verloren, wenn Sie sich geweigert hätten, Ihr Kind impfen zu lassen oder wenn Sie protestieren gegen Maßnahmen und so weiter. Diese Gefahr ist dann da. Kinderrechte in der Verfassung bedeutet immer, dass Elternrechte beschnitten werden, dass man Ihnen als Eltern das Recht wegnimmt, über das Wohl ihres eigenen Kindes zu entscheiden. Und so etwas darf niemals passieren. Und deswegen muss man gegen Kinderrechte in der Verfassung sein. Und dass vor allen Dingen die Sozialdemokraten und linke Parteien immer wieder kommen, das ist ein anderes Weltbild. Ja, das ist tatsächlich ein Weltbild dieses, der Staat weiß besser, was für die Kinder gut ist als die Eltern. Und da müssen wir einfach entschieden dagegen sein. Diese Corona-Zeit hat ja gezeigt, wozu der Staat fähig ist. Ich habe in dem Buch zitiert aus den Schreiben der Gesundheitsämter. Es hat ja in dieser Zeit Schreiben gegeben der Gesundheitsämter, die versucht haben, Eltern zu bevormunden und zu bedrohen, wenn sie die Quarantänemaßnahmen mit ihren Kindern nicht mitmachen. Und dann sind in verschiedenen Landkreisen in Deutschland, auch in verschiedenen Bundesländern, sind vom Gesundheitsamt Schreiben an Kindergarten, also Eltern von Kindergartenkindern und anderen Kindern verschickt worden zu Tausenden, wo gedroht wurde, wenn die Eltern in ihrer eigenen Wohnung das Kind quasi nicht absondern in seinem Zimmer und vermeiden Mahlzeiten, gemeinsam Kontakt überhaupt, dann könne das Kind aus der Familie genommen werden, um in einer externen Einrichtung untergebracht zu werden. Man hat also Eltern gedroht, das Gesundheitsamt hat Eltern mit Schreiben gedroht, dass man ihnen die Kinder wegnimmt, wenn sie die Kinder quasi bei Verdacht, bei positiven Tests zu Hause ein krankes Kind nicht quasi absondern im Kinderzimmer. Also wie soll man sich das vorstellen? Dass man die Kinder quasi einschließt und irgendwie eine Luke in die Tür sägt, um Essen durchzureichen oder so. Dass solche Briefe gingen an Eltern. Man hat also gesehen, wie sich Gesundheitsämter erlaubt haben, aufzuspielen, ohne dass wir Kinderrechte in der Verfassung hätten. Was glauben Sie, was die gemacht hätten, wenn wir das schon hätten? Ja, und es hat quasi nur das Schlechteste hervorgebracht. In vielen Institutionen diese Zeit, diese Selbstermächtigung, wir bevormunden jetzt Eltern, wie sie selbst mit ihrem kranken Kind zu Hause in ihrer eigenen Wohnung umgehen. Und wenn sie nicht folgen, dann nehmen wir ihnen das Kind weg. Solche Schreiben sind verschickt worden. Und das heißt, der Staat ist nicht unser Freund, sondern wir müssen schauen, dass wir ihn in seine Schranken weisen. Grundrechte sind nicht dazu da, sozusagen, um uns freundliche Rechte zuzuteilen, sondern es sind im Wesentlichen Abwehrrechte. Abwehrrechte von uns gegen den Staat, damit wir ihm die rote Linie ziehen. Und die müssen wir auch halten.
Richtig. Ja. Frau Kelle, ich will jetzt nochmal zurückkommen auf die Situation Corona.
Ja.
Ja. Dass wir nochmal so die Auswirkungen genauer betrachten. Wie schätzen Sie das ein? Wie hat sich das diese Jahre, Sie haben ja schon die Tage gezählt, der Schulschließung 106, 186, wie hat sich das auf das Bildungsniveau ausgewirkt?
Ganz fatal. Also wir haben ja die Quittung bekommen durch die PISA-Ergebnisse, die noch schlimmer waren als die, die wir davor sowieso schon hatten. Wir sind ja sowieso schon auf einer Talfahrt in Deutschland seit Jahren, was das Bildungswesen angeht. Die PISA-Ergebnisse, die 2024 dann vorlagen, haben noch einmal dramatischen Einbruch gezeigt. Wir haben einfach inzwischen einen Zustand, dass 25% der Grundschüler die Grundschule verlassen, ohne ausreichend lesen und schreiben und rechnen zu können. Und wenn man das vergleicht im Übrigen mit den Ergebnissen aus anderen Ländern, dann sagen Bildungsexperten, haben damals festgestellt, dass sie gesagt haben, der Verlust, der Lernerfolg, der quasi verloren gegangen ist, gerade in solchen Fächern wie Mathematik, entspricht einem ganzen Schuljahr. Das heißt, unsere Kinder haben im Prinzip ein ganzes Schuljahr verloren. Und wir haben dann geschaut irgendwie bei der Recherche, weil es gab ja auch in den Medien, hieß es ja Aufholprogramme nach Corona für die Schulen. Da wurden dann ein paar Milliarden zusammengekratzt, die aber irgendwie, wir haben keine 100 Euro ausgegeben pro Kind, um das mal zusammenzufassen. Die Programme sind nach 2 Jahren ausgelaufen und wenn man sich anschaut, was genau mit diesem Geld passiert ist, dann kann man sagen, naja gut, viele Sachen waren schön, ja, also wir haben Schwimmkurse gemacht, wir haben Ferienfreizeiten bezahlt, wir haben Nachhilfe bezahlt für Kinder, die vorher schon Schwierigkeiten hatten. Das waren aber sozusagen alles Tropfen auf den heißen Stein. Aber für die Masse, für Millionen von Kindern gab es kein Aufholen, sondern die hat man einfach wieder in die Schulen geschickt und die hat man einfach weitermachen lassen, ohne dass in irgendeiner Form etwas aufgeholt worden ist. Das heißt, faktisch muss man sagen, ist einfach ein ganzes Schuljahr verloren gegangen, weil diese 106 Tage im ersten Lockdown und die also erste Schulschließung, 186 Tage zweite Schulschließung, ist ja noch nicht einmal alles. Das sind nur die offiziellen Schließungstage, wo sozusagen die ganze Schule zu war. Wenn man sich aber den Verlauf, und ich hatte ja Kinder zu Hause, 3 Schulkinder, 1 in der Ausbildung, dann waren also die Schulen wieder offen, was dann erstmal bedeutete, ja, Wechselunterricht. Also die eine Hälfte der Klasse geht mal für ein paar Stunden und die nächste Woche geht die andere Hälfte hin. Das hieß dann aber Schulöffnung, war aber immer noch nicht einmal 50% des normalen Unterrichts. Dann war wieder irgendwie ein Test positiv, dann schickt man wieder die ganze Klasse für eine Woche in Quarantäne. Dann waren Zehntausende von Lehrern ständig in Quarantäne. Das heißt, die Schule war zwar offen, es gab aber keinen Unterricht, weil die Lehrer gar nicht da waren. Ja? Das heißt, diese 186 Tage war sozusagen nur das Offizielle. Inoffiziell war noch viele Wochen viel weniger. Also manche Schulen galten als offen, wenn ein Tag in der Woche noch Schule war. Präsenzunterricht, dann galt diese Schule als offen. Ja, mit Verlaub, nein. Ne? Und wir sehen eben, dass gerade auch je jünger die Kinder sind, umso dramatischer eben die Folgen sind, weil natürlich also jeder, der Grundschulkinder hatte, der hat das zu Hause live mitbekommen. Ein Grundschulkind kann ja nicht einmal Arbeitsblätter bearbeiten, das es mit nach Hause bekommt. Ja, also ein Kind, das nicht lesen, schreiben und rechnen kann, kann sich nicht selber lesen, schreiben und rechnen beibringen. Das ist ja ganz einfach. Jetzt hatten wir aber 2 Jahre lang, wo sozusagen kein vernünftiger Unterricht stattfand. Diese Kinder kommen dann in die 3. Klasse und sollen dann plötzlich lesen, schreiben und rechnen können. Und sie können es eben nicht. Und selbst, sagen wir mal, in den noch bildungsaffinen Haushalten ist es schwierig. Wir haben aber ganze Milieus in Deutschland auch. Wir haben ganze Stadtviertel. Da war vorher schon Land unter. Da war vorher schon das Bildungsniveau sehr niedrig. Da haben sie es mit Eltern zu tun, die es überhaupt nicht interessiert, was ihre Kinder machen. Da hat niemand zu Hause mit den Kindern gelernt oder geguckt, dass die wenigstens selber ihre Sachen machen. Das heißt, diese Kinder waren völlig, die sind durch alle Raster durchgefallen. Da war einfach gar nichts. Und es hat kein Nachholen gegeben. Ja, dieser Stoff wurde einfach nicht nachgeholt. Man erwartet jetzt von den Kindern, dass sie einfach weitermachen im Programm. Und manche schaffen es irgendwie und viele schaffen es halt nicht. Und die Ergebnisse eben dann in den PISA-Untersuchungen zeigen dann einfach den Bildungsausfall. Und man muss einfach sagen, jeder Monat, den ein Kind weniger Schule hat, können Ökonomen ausrechnen, was das bedeutet für seinen Lebenslauf. Ja, jedes Schuljahr, das ich weniger hatte, bedeutet ein Einkommenseinbuße später in meinem beruflichen Fortkommen. Und was für Bildungskarrieren sind das, wenn ich schon in der Grundschule quasi nicht vernünftig gelernt habe, wenn Schule für mich darin bestand, dass ich zu Hause gesessen habe oder in der Klasse irgendwie mit einem nassen Lappen vorm Gesicht. Wir haben Einschulungsuntersuchungen, Gesundheitsuntersuchungen. Auch da können Sie sehen sozusagen, die Zahl der motorischen Störungen, der Sprechstörungen. Kinder, die in der Grundschule ankamen, die 2 Jahre in der Kita mit einer Maske vorm Gesicht verbracht haben, haben nicht sprechen gelernt. Ja, wir auch. Die brauchen die Mimik, die brauchen die Mundbewegung. Die müssen, ja, wir haben es mit Kindern zu tun, die, wenn die Gesichter gemalt haben, nur noch Gesichter mit Augen und Nase, aber ohne Mund oder so gezeichnet haben, weil sie die Münder gar nicht mehr gesehen haben. Kinder brauchen das. Und jetzt solche Kinder kommen dann in die Grundschule und sollen jetzt plötzlich normal sich benehmen. Viele Kinder können das einfach gar nicht. Ja, und die Schuleingangsuntersuchungen haben eben gezeigt, motorische Störungen, Grobmotorik, Feinmotorik, Sprechstörungen bei den Kindern, aber auch schon Fettleibigkeit massiv angestiegen, eben schon bei Einschulungskindern. Also deswegen, wir nennen das eine Generation bewegungslos. Ja, diese Kinder haben 2 Jahre nicht das gemacht, was Kinder machen sollten, nämlich sich ständig bewegen, wachsen, trainieren, ihre Muskeln trainieren, damit die Knochen und alles richtig wächst. Das werden die ihr Leben lang behalten. Also ein Kind benimmt sich jetzt nicht schlagartig anders, nur weil Corona vorbei ist oder weil die Schule wieder auf ist. Das ist eben auch so ein Denkfehler, der bei Erwachsenen da ist. Nach dem Motto, es ist doch jetzt vorbei, es ist doch jetzt alles gut. Nein, ist es nicht. Kinder schleppen das weiter, auch viele Erwachsene übrigens schleppen ja Dinge weiter. Also wenn ein Kind depressiv wird in der Zeit, ist die Depression nicht weg, nur weil die Schule wieder aufmacht, sondern dieses Kind ist immer noch depressiv. Dieses Kind hat immer noch Schwierigkeiten, mit anderen in Kontakt zu treten oder sein Leben auf die Reihe zu bekommen. Das sind diese Langzeitfolgen, über die halt niemand sprechen will. Über diejenigen, für die diese Zeit eben nicht spurlos vorbeigegangen ist, sondern die einfach dies mit diesen Langzeitfolgen möglicherweise den Rest ihres Lebens zu tun haben werden.
Nur als kleine Ergänzung, vielleicht waren damals an dem Abend auch einen da, wir hatten auch Bernd Siegelkrog hier, ja, den Chef von der Arche, ja, also der ja nun wirklich den Einblick hat in das bildungsferne Milieu. Elternhäuser, bildungsferne Milieu. Das war ja, also da kriegte man ja Schüttelfrost, was ja er damals erzählt hat.
Ich habe das auch, ich habe Herrn Siegelkrog auch zitiert in dem Buch, weil er wirklich, er hat eben aus diesen Milieus berichtet, die ja, wo es eben nicht die Elternhäuser sind, die bemüht sind um ihre Kinder, die sich bemühen, damit die Kinder zu Hause lernen, die sich kümmern, die den Kontakt zur Schule suchen und den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben. Und er sagte damals den schönen Satz, es gibt in diesen Milieus, gab es Kinder, die wären nachts allein im Park besser aufgehoben gewesen als in ihrer eigenen Familie. Weil in diesen Milieus eben auch das Gewaltpotenzial extrem hoch war schon vorher und jetzt waren diese Kinder quasi in kleinen, engen Wohnungen eingesperrt mit Eltern, die ja selber auch unter Druck waren. Auch das etwas, was man weiß, in Krisenzeiten steigt eben auch der Stresspegel bei Erwachsenen und nicht wenige in diesen Milieus haben das an den Kindern ausgelassen. Gleichzeitig waren diese Kinder oft, Herr Siegelkrog hat es ja berichtet, wie sie selbst solche banalen Dinge wie Handys organisiert haben, ja, weil er nicht daran zu denken war, dass diese Kinder an einem Online-Unterricht teilnehmen. Da gibt's einfach keinen Laptop in der Familie. Ja, da haben manche nicht mal ein Smartphone. Da gibt's auch keinen Drucker, um jetzt irgendwie Arbeitsblätter auszudrucken. Da gibt's manchmal nicht mal einen Tisch, an dem ein Kind lernen kann. Da gibt's kein eigenes Zimmer, da gibt es gar nichts, sondern da gibt's nervöse Eltern, die genervt sind, Kinder, die genervt sind und da geht's dann explosiv zu Hause zu. Und in diesen Milieus also war Land unter.
Sie haben bei uns auch, gibt es das auch in unseren Dörfern und da springen mehr Hunde über die Tische, als es Kinder gibt in der Wohnung.
Ja?
Ja. Das ist so, also da gibt's ein paar Kinder, aber wenn da 3 Kinder sind, aus verschiedenen Partnerschaften, gibt's auch noch 5 Hunde.
Ja.
Das ist so. Ich habe Besucher gemacht, ja, meine Frau hat jahrelang jedes Jahr Sommerfreizeiten gemacht und wir haben gerungen darum, dass die Familien, gerade diese Familien, ihre Kinder auch mitschicken in die Sommerfreizeiten und die Kirchengemeinde hat das also großzügig, kann man gar nicht hoch genug anerkennen, finanziell gefördert. Ja. Dann bin ich manchmal noch betteln gegangen in diese Wohnung, dass sie die Kinder mitschicken. Da stand natürlich ein Fernseher, der war 10-mal größer als der, den wir zu Hause hatten. Und ich habe mal einmal am Anfang gesagt, na vielleicht, da waren nicht nur ein Fernseher, da waren 3 in der Wohnung. Vielleicht sparen sie da mal. Das war natürlich dumm von mir, weil die Familie dann nie wieder sozusagen mit mir ins Gespräch kam, ja. Das habe ich mir dann verkniffen, aber so sind die Zustände.
Ja, und das ist eben die Realität, das weiß man auch schon vorher. Und deswegen sind ja solche Projekte wie jetzt zum Beispiel die Arche, die ja nicht nur in Berlin, sondern in vielen Großstädten aktiv ist, auch die mussten ja ihre Arbeit von heute auf morgen einstellen. Das heißt, diese Sozialprojekte, die ja ganz viele Probleme dieser Kinder aufgefangen haben, das sind ja Kinder, die gehen mittags aus der Schule nicht nach Hause, sondern die gehen dann zur Arche. Dort kriegen sie ein Mittagessen, dort guckt jemand, dass sie Hausaufgaben machen und so weiter. Dort spielen sie, dort werden sie vernünftig betreut. So. Das fiel ja von heute auf morgen auch weg. Ja, das heißt, diese Kinder waren eben nicht mehr vernünftig beschäftigt. Die kriegten übrigens auch keine vernünftige Mahlzeit mehr. Die Familien waren ja gewohnt, dass die Kinder bei der Arche essen. Und jetzt plötzlich sollte man angesichts steigender Preise für Grundnahrungsmittel plötzlich die Kinder selber versorgen. Also auf finanzielle Nöte, die da entstanden sind. Eltern, die in Arbeitslosigkeit kamen durch die Lockdowns und so weiter. Ja, diese explosive Mischung, darüber hat man sich in der Politik einfach überhaupt gar keine Gedanken gemacht, was das denn bedeutet. Und gleichzeitig konnte man aber sofort in Statistiken sehen, also alle Kinderverbände, die Ärzteverbände, die Jugendärzte, die Psychiater, alle, die Sozialarbeiter, alle schlugen innerhalb von wenigen Monaten sofort Alarm. Alle. Also man kann nicht sagen, man konnte nichts wissen. Doch, man konnte sofort sehen, wie die Situation für Kinder sich massiv verschlechtert hat. Aber es gab keine Reaktion. Danach ging es erst richtig los mit den Schulschließungen. Also man hat diese Alarmzeichen quasi völlig ignoriert. Das waren einfach Kollateralschäden. Also dass Kinder in Mitleidenschaft geraten, war halt einfach eingepreist. Das nach dem Motto, da müssen jetzt alle durch.
Bevor ich noch die nächste Frage stelle dazu. Wir hatten in der Zeit Freunde aus Dänemark zu Besuch. Die waren entsetzt, wie das bei uns ablief. Die erzählten uns, dass sie die Elternhäuser benachrichtigt wurden, dass am nächsten Tag Online-Unterricht ist. Und das klappte komplett im gesamten Dänemark über Nacht. Also bei uns war in dieser Zeit, unsere Kinder waren in der Berufsschulausbildung, beim Online-Unterricht war eine ziemlich starke Nebelwetterlage. Also
ja, ja dann es war auch es war sehr unterschiedlich. Nein, es war regional, es hing teilweise von Schule zu Schule, war das völlig unterschiedlich. Es kam im Prinzip darauf an, ob die Schulen vorher schon eigentlich gut vorbereitet waren in irgendeiner Form oder nicht. Oft, also in vielen Schulen, auch an der Schule meiner Kinder zum Beispiel, haben sehr engagierte Lehrer auch nächtelang durchgearbeitet und haben quasi sogar ihre Telefonnummern rausgegeben, Bedienungsanleitungen für Eltern gemacht, wie sie das Konto sozusagen, wie so ein Online-Zugang zur Schule, wie man das einrichtet zu Hause, Telefonnummer rausgegeben, damit man anrufen kann, falls man nicht zurechtkommt. Und das ging aber nur durch im Prinzip ehrenamtliches Engagement, teilweise von technisch versierten Eltern im Zusammenspiel mit Lehrern, die durchgearbeitet haben, um so etwas für die Kinder einzurichten. Das war aber nicht Standard. Ja, das war nicht Standard. Es gibt ich glaube, das IFO-Institut war das, das die Zahlen zusammengestellt hat, dass die Mehrheit der Schulen hatte überhaupt, also es gab viele Schulen, die hatten nie Online-Unterricht und die Hälfte, also nur die Hälfte der Schüler haben überhaupt Online-Unterricht gehabt. Es gibt in den Grundschulen hat man sowieso nur mit Arbeitsblättern gearbeitet, die dann quasi man sich an der Schule geholt hat und dann die Kinder sollten das zu Hause bearbeiten und dann wieder abgeben. Ja, mir berichteten persönlich Eltern, die sagten, ich kriege ja nicht einmal eine Mailadresse oder die Handynummer oder irgendeine Telefonnummer der Lehrerin, weil die sagt, Datenschutz ist meine private, muss ich nicht rausgeben. Die Schule kriegte es nicht hin, eine Dienst-E-Mail einzurichten. Also musste jede Rückfrage über das Sekretariat der Schule gehen. Das heißt, die gesamte Schule konnte nur an das Sekretariat schreiben. Das Sekretariat hat die Fragen an die Lehrer zurückgegeben. Die Lehrer, die haben das als Sekretariat und das Sekretariat schickte es wieder an die Eltern, weil die Lehrer darauf beharrten, sie müssten ja sozusagen ihrer private E-Mail-Adresse hier nicht rausgehen. Das heißt, also es ist auch, ich sage, ich kenne auch engagierte Lehrer, ja, ich schätze, in allen Berufsgruppen, um das vorweg zu sagen, in allen Berufsgruppen hatten wir Leute, die versucht haben, der Bevölkerung, den Kindern und allen irgendwie es zu erleichtern und es besser zu machen. Aber man muss einfach sagen, auch in der Masse, wenn man sich anschaut, die ganzen Lehrerverbände, in der Masse haben die Lehrer dagegen gearbeitet, die Schulen wieder aufzumachen. Das ist einfach so. Das ist leider die Wahrheit. Sie haben immer dagegen gekämpft, die Schulen aufzumachen. Die Lehrergewerkschaften haben dagegen gekämpft. Sie kämpften für mehr Maßnahmen. Sie waren diejenigen, die auf die treiben, also die sozusagen diese Angstrhetorik
auch direkt aufgenommen haben, nach dem Motto, wir sind besonders gefährdet, weil wir ja mit diesen, bekanntlich mit den Virenschleudern hier in einem Raum sitzen, obwohl auch damals schon die Statistiken sagten, auch das dokumentiert im Übrigen auch in den Protokollen des RKI, dass die Übertragungswege auch im Klassenzimmer recht offensichtlich in vielen Studien zeigten, dass die Erwachsenen, wenn dann das Virus einschleppen und Kinder anstecken, dass aber nicht die Kinder die Lehrer anstecken. Also wenn hier einer Gefährder war im Klassenzimmer, dann war das der Lehrer. Also dann hätte er sich sozusagen eigentlich, hätte Abstand einfach halten müssen zu den Schülern. Aber es hat den Lehrern, die Lehrer haben diese Argumentation aufgenommen und haben, waren in vielerlei Hinsicht nicht hilfreich. Für viele war es auch, sagen wir mal, geringer Aufwand. Also ich stelle unter anderem die Frage, was hat eigentlich zum Beispiel die Sportlehrer in dieser Zeit getan? Die haben nicht einmal dafür gesorgt, dass sie mit unseren Kindern in irgendeiner Form sie dazu animieren, sich irgendwie zu bewegen. Das ist ja, wie Sie sagen, ich kann ja Sportunterricht nicht online geben, aber ich könnte ja zumindest irgendein Engagement zeigen. Es gibt halt Lehrer, die waren sehr aktiv und von manchen hat man kaum was gehört. Es gibt Eltern, die sagen, die haben wochenlang von der Schule kaum was gehört und niemand war anrufbar. Das hat es alles gegeben in Deutschland und da braucht man sich natürlich nicht wundern über den Bildungsabfall, der dann als Ergebnis einfach da ist, der halt hingenommen wird, als sei er vom Wiebel gefallen.
Sie nennen ein Unwort, die Frischlufttankstelle.
Oh ja, ja, eines meiner Lieblingsvokabeln. Wissen Sie, was die Frischlufttankstelle war? Ja, man fragt sich ja, wer sich solche Worte ausdenkt. Die Frischlufttankstelle war quasi ein aufgemalter Bereich auf manchen Schulhöfen, weil auch auf dem Schulhof an der frischen Luft musste ja ganz dringend die Maske getragen werden, nicht dass quasi über die frische Luft sich irgendein Virus überträgt. Das heißt, man hat die Kinder ja nicht nur gezwungen, im Klassenzimmer mit der Maske zu sitzen, sondern die Pausen durften auch nicht zum Atmen benutzt werden. Und damit man ab und zu mal frische Luft tanken kann, durfte man dann auf dem Schulhof in den eingemalten Kreis gehen. Dort konnte man dann die Maske runternehmen, um frische Luft an der frischen Luft zu schnappen und dann die Maske wieder aufzusetzen. Das ist so, also man fragt sich wirklich, wer denkt sich sowas aus? Wer denkt sich sowas aus? Und dann fanden das ja alle normal. Also es ist ja nicht nur, dass ich das davon ausdenke, sondern dass es durchgesetzt worden. Die haben Planquadrate auf die Schulhöfe gemalt, damit Kinder sich nicht begegnen. Und ich kann Ihnen sagen, selbst meine 12-jährige Tochter damals, die Jüngste war damals 12, selbst die saß irgendwann da und sagte, das ist ja schon ein bisschen seltsam, das macht ja keinen Sinn. Sag ich was? Ja, sagt sie, ja, wir fahren ja morgens im Schulbus in großen Gedränge. Stehen wir wie die Ölsardinen, standen alle so gequetscht im Bus, weil man ja bis zum Schluss nicht hinbekommen hat, auch nur doppelt so viele Busse fahren zu lassen, damit ein bisschen mehr Luft im Bus ist. Also sie fahren dann sozusagen so gedrängt in die Schule und ab Schulhof sollen sie dann 1,5 Meter Abstand halten, ja, 6 Stunden lang. Und danach steigen sie wieder in den Bus, stehen wieder so da und fahren nach Hause. Und selbst 12-Jährige haben verstanden, dass das ja nicht wirklich Sinn macht. Weil wenn, dann muss man ja immer Abstand halten. Aber im Bus geht es ja gar nicht. Ja? Und da sieht man ja, wie absurd die ganze Geschichte ist. Sie finden übrigens in den RKI-Protokollen regelmäßig den Hinweis und überall bei allen Veröffentlichungen, auch von der Leopoldina und so weiter, dass man ja, also Schulbusse, da muss man mal ran, weil da sollte jetzt schon irgendwie das anders geregelt werden. Also ein Problembewusstsein, niemals geregelt und allein das hat so, wie gesagt, selbst Kinder angezeigt, na, hier ist ja irgendwas komisch, weil entweder dieses Virus ist gefährlich, dann muss man immer Abstand halten, aber es ist ja nicht so, dass es im Bus weniger gefährlich ist als in der Schule. Es ist auch bei den Ausgangssperren nicht so, dass es plötzlich ab 20 Uhr gefährlicher wird, ja, als vorher. Und also solche Dinge verstehen selbst Kinder. Aber sie wurden ja von Erwachsenen angewiesen, diesen Unsinn mitzumachen.
Sie sprechen von schwarzer Pädagogik. Ich glaube, im Zusammenhang mit der Einführung der Impfung.
Ja, insgesamt, nicht nur mit der Einführung, aber die Impfung hat sozusagen den Druck in den Schulen noch einmal massiv erhöht. würde ich sagen. Aber die vorher war es ja schon mit dem Maskenfahren, mit dem Abstand halten, mit dem rigorosen, auch mit diesem, ja, mit der Schuldzuweisung. Wenn du deine Maske nicht richtig trägst, dann steckst du mich an und dann tötest du zu Hause meine Eltern. So, ja. Das haben ja Lehrer an Kinder kommuniziert. Das heißt, diese Angstmacherei im Klassenzimmer, die hat ja stattgefunden auf allen Ebenen. In jeder Schule hat es stattgefunden und es gab nicht mal ein Unrechtsbewusstsein. Also hier sind ja sozusagen alle normalen Regeln, auch der sogenannte Beutelsbacher Konsens, ja, der ja auch eine neutrale Pädagogik vorschreibt, dass eine Indoktrinierung von Schülern, aber auch eine Pluralität der Meinungen im Klassenzimmer vorschreibt. Das ist ja alles völlig außer Kraft gesetzt worden. Nicht nur das, es wurde sogar ins Gegenteil verkehrt. Aber spätestens nachdem auch die Impfung dann auch für Kinder, erst für die Älteren und für immer jüngere Kinder, dann empfohlen wurde, bis hin zur STIKO, war sozusagen der Druck noch einmal viel größer im Klassenzimmer. Und ich meine, wir sind ja ein Volk von Datenschützern. Deutschland. Ne? Also Sie können ja quasi für einen Verein können Sie ja keine Newsletter-Verteilung mehr führen, irgendwie ohne dass Sie irgendwie einen Datenschutzbeauftragten machen für Ihren Kaninchenzüchterverein. So, in der Schule wurde zu dieser Zeit teilweise die Frage, wer geimpft ist und wer nicht geimpft ist, an der Tafel aufgeschrieben. Ja, da wurde quasi, ja, weil natürlich irgendwann nur noch die Ungeimpften getestet werden mussten. Die wurden auch nach hinten gesetzt. Oder das waren die ans offene Fenster mussten. Das waren diejenigen, die auch von den Lehrern massiv psychisch, aber auch von Mitschülern unter Druck gesetzt wurden. Man hat quasi sofort gesehen, wie diese Pädagogik übergreift. Und wir lassen ganze Schülergenerationen den Roman Die Welle lesen. Ja, als Warnung davor, wie sich sozusagen die Gruppendynamik entwickelt und wie Schüler, wie quasi der ein Lehrer hier eine ganze Schule kippt und die Schüler sich gegenseitig transalieren. Das ist aber eigentlich eine Lektüre, die wir in Deutschland natürlich den Kindern verschreiben, damit sie verstehen lernen, wie es nicht sein sollte. Und hier hat man das durchgesetzt. Ich habe selber erlebt, wie Oberstufenschüler die jüngeren Schüler drangsalieren und kontrollieren. Ja, also man hat, und das wurde nicht vom pädagogischen Personal etwa unterbunden, sondern es wurde bekräftigt, es wurde unterstützt. Und die Kinder, die eben, sagen wir mal, die zum Beispiel eine Maskenbefreiung hatten, ja, die waren Aussätzige, die wurden angegangen. Die Kinder, die am Schluss, ja, in vielen Klassen waren das teilweise nur ein, zwei Kinder, die da den Abschluss nicht geimpft waren. Das waren quasi diejenigen, die auch gesagt bekamen, ihr gefährdet hier den Schulbetrieb. Ihr seid schuld, wenn der Unterricht wieder ausfällt. Das heißt, wenn dann irgendjemand getestet war und positiv war, dann warst du schuld als Kind, dass jetzt die ganze Klasse vielleicht in Quarantäne muss. Man hat also diesen Druck versucht, über die Kinder auch zu übertragen, dass auch die Kinder geimpft werden wurden. In Österreich gab es den Ninja-Pass. Den Ninja-Pass müsst ihr euch vorstellen, wie so, ne, wir haben früher Panini-Bilder gesammelt, so, ne, so Aufkleber. Sie sammeln dann sozusagen dann die wertvollen und die weniger wertvollen und so weiter. In Österreich hat man den Ninja-Pass gemacht. Da haben sie quasi Aufkleber gesammelt, für irgendwie, ob sie nur getestet sind oder ob sie nur genesen sind. Und den Goldaufkleber gab es für die, die geimpft sind. Das heißt, die Kinder konnten im Ninja-Pass sich sozusagen zu Gold hocharbeiten. Man hat den Kindern vermittelt, Goldstandard ist, wenn du endlich geimpft bist. Und natürlich will dann jedes Kind auch geimpft sein, weil es will ja den schönen goldenen Aufkleber und nicht auch den blöden roten haben als Gefährder. Ja, also selbst über solche subtile Mittel, aber auch die ganze Oberstufe wird zusammengetrommelt und dann werden namentlich alle Einzelnen aufgerufen und gefragt, ob sie geimpft sind. Namentlich. Vor einem ganzen Jahr. Und wenn sie nicht geimpft waren, dann sollten sie erklären, ob sie sich jetzt endlich impfen lassen. Wenn nicht, warum immer noch nicht. Das ist Faschismus. Ja, das sind faschistische Gruppen. Erwachsene Kinder vor sowas schützen, auch Lehrer. Lehrer sind Schutzbefohlene. Lehrer haben einen Schutzauftrag für die Kinder und, ja, in dieser Zeit. Und sie sind einfach, viele Lehrer hatten diesen Auftrag, völlig vergessen und in ihr Gegenteil verkehrt. Und unsere Kinder waren einfach schutzlos ausgeliefert. Und da ist einfach auch keine Reflexion jetzt im Nachhinein. Es gibt einfach so viele Berufsgruppen, wo ich der Meinung bin, das muss aufgearbeitet werden. Also was ist mit den ganzen Lehrergewerkschaften? Denken die jetzt alle nach? Haben wir eigentlich alles richtig gemacht? Was haben wir falsch gemacht? Müsste man sich vielleicht bei den Kindern mal entschuldigen für das, was man ihnen angetan hat? Und da ist halt einfach nichts. Das ist einfach gar nichts. Man macht weiter, als hätte man alles richtig gemacht. Und die Kinder sind aber jetzt, haben die Erfahrung gemacht von Lehrern, die sie drangsalieren, von Polizeibehörden, die sie von Spielplätzen verjagen und durch den Park jagen, irgendwie nur weil sie es wagen, aus dem Dorf zu spielen. Das heißt, wir haben ja jetzt auch eine Generation Kinder, die sehr autoritäres Verhalten des Staates und der Behörden als die richtige Variante, wie es sein soll, beigebracht bekommen haben. Das ist eben auch eine Generation Gehorsam, die wir hier jetzt großgezogen haben. Viele Kinder haben das Opfer innerlicht. Und die Frage ist, was für eine Auswirkung hat das auch auf eine Gesellschaft, dass wir jetzt eine ganze Generation Kinder haben, die den Staat autoritär erlebt haben und das Kopfnicken ihrer Eltern nutzen.
Ich gehe nochmal die Dimension von dem, was Sie jetzt gesagt haben. Sie haben schon Stichwort genannt, das FIPO.
Ja.
Welche Rolle hat die STIKO gespielt?
Eine unrühmliche, wie man so schön sagt. Eine unrühmliche. Und das ist fatal in vielerlei Hinsicht, weil es auch, ich muss ehrlich auch persönlich sagen, ich habe der STIKO vorher vertraut. Ich habe als meine Kinder nach STIKO-Empfehlung impfen lassen immer. Ich habe vertraut auf diese Institution, die sich ja auch ihren Ruf über viele Jahrzehnte eisern erarbeitet hat, sie hat Reputation gehabt und man hat einfach gesehen in dieser Zeit, wie die STIKO unter Druck geraten ist und wie sie am Schluss eingeknickt ist. Also wie auch der STIKO-Chef, man konnte es verfolgen in den Medien, man konnte sehen, er hat es auch teilweise eingestanden, dass er politisch unter Druck gesetzt wird und wie die Politik sozusagen vorausgeeilt ist in ihren Entscheidungen und dann von der STIKO verlangt hat, dass sie das mitmacht. Also Beispiel die Frage Kinderimpfung.
Wir wissen heute in den RKI-Protokollen ist vermerkt, dass quasi noch vor dem Sommer 2021 die Regierung beschlossen hatte, Impfkampagnen und bis zum Ende des Sommers steht dort wörtlich, möchte man quasi die Kinder durchgeimpft haben. Das ist beschlossen worden im RKI zu einem Zeitpunkt, als die STIKO noch überhaupt gar keine Impfempfehlung abgegeben hatte. Bis Ende des Sommers hatte sie es dann erstmal für die älteren Kinder dann auch tatsächlich abgegeben. Und dann hat man das der STIKO immer weiter abgerungen. Und der STIKO-Chef ist ja selbst auch, als er dann mal in den Medien zu Protokoll gab, also er würde ja sein eigenes Kind quasi, die jüngeren Kinder, würde er nicht impfen, ist man ihn sofort politisch angegangen, das sei unverantwortlich, dass er sowas sage. Ja, er ist dann auch zurückgerudert. Man hat aber gesehen, und wenn man sich die Impfempfehlung durchschaut, sieht man ja auch, dass in der Begründung der STIKO auch drin steht, im Endeffekt ein politischer Grund. Es ist das erste Mal, dass die STIKO so etwas gemacht hat. Also normalerweise ist ja eine Empfehlung zur Impfung nur zu rechtfertigen, wenn ich dadurch mich persönlich vor einer Krankheit schütze oder, und da fängt es bei Kindern aber schon schwierig, ist schon schwieriger zu begründen, wenn ich durch meine Impfung tatsächlich Fremdschutz für andere gewährleisten würde, dann könnte man auch argumentieren, dann ist es dir zuzumuten, möglicherweise dich impfen zu lassen, um sozusagen eine Seuche einzudämmen. Beides war nun nicht der Fall. Erstens mal, auch die STIKO wusste durch alle internationalen Studien, dass erstens mal die Kinder die Impfung nicht brauchen. Ja? Also dass sozusagen der Eigenschutz für die Kinder gar nicht notwendig war, weil, und das wirklich weltweit durch verschiedenste Studien zu dem Zeitpunkt schon klar war, selbst in China, ja, selbst im Ursprungsland, hat man sehr früh gesehen, dass die Kinder nicht betroffen sind, dass sie, wenn sie positiv sind, quasi symptomfrei sind, dass die Hospitalisierungsrate der Kinder so gering ist, dass man irgendwie eine eigene Tabelle mit Nullen hinter dem Komma aufmachen muss, bis man die sozusagen die Hospitalisierung überhaupt darstellen kann in einer Tabelle. Das heißt, es war ja die gute Nachricht, die Kinder sind nicht betroffen. Das heißt, sie brauchten die Impfung gar nicht. Gleichzeitig wusste auch die STIKO, die Risikofaktoren bei einem so ungetesteten Impfstoff waren extrem hoch. Man wusste von Anfang an, das Risiko von Myokarditis, also Herzmuskelentzündung, dass das eine extrem hoch war, das Risiko. Das sind alles Erkenntnisse, die hatte man von Anfang an. Und ansonsten wusste man, dass man nichts weiß. Also was alleine schon ein Ausschlusskriterium eigentlich sein müsste, um Kinderkörper zu impfen. Das heißt, erste Erkenntnis, die auch die STIKO hatte, eigentlich brauchen die Kinder die Impfung nicht. So. Und das Risiko der Nebenwirkungen ist so hoch, dass das schon mal sowieso nicht das Ganze rechtfertigt. Dann hat man aber den Fremdschutz konstruiert. Also nach dem Motto, wir müssen die Kinder impfen, weil sie sind ja bekanntlich die unentdeckten Superspreader, die 15 Erwachsene töten, wenn man sie nicht vorher aussondert. So, ja, also der Fremdschutz. Nun wissen wir aber auch, und das wussten die Impfstoffhersteller und das wusste auch die Politik, Fremdschutz war nie gewährleistet durch die Impfung. Ja, das heißt, der behauptete Fremdschutz war nicht mal existent. Und ob man Kindern aufbürden kann, nur zum Schutz von Erwachsenen geimpft zu werden, obwohl sie selber ein hohes gesundheitliches Risiko, das ist nochmal eine eigene Nummer, das hätte man auch nicht ihnen aufbürden können. Und die STIKO hat dann in ihrer Begründung auch für die Impfempfehlung auch bis hin zu den jüngeren Kindern aufgelistet, dass sozusagen die sozialen Folgen für die Kinder, das heißt die psychischen Folgen für Kinder so groß sind, dadurch, dass die Schulen zu sind, also sie sollen sich sozusagen zurück in die Gesellschaft impfen, damit sie nicht so großen Schaden nehmen durch die politischen Entscheidungen, die ihnen ihren Alltag nehmen. Ja, das heißt, man hat quasi eine Impfempfehlung gemacht gegen die politischen Entscheidungen der Regierung, um davon schadlos zu werden und sich zurück in ein Normalleben zum Leben zu impfen. Und das ist kein Impfgrund. Das ist kein Impfgrund. Und wir haben jetzt die Schäden auch bei Kindern. Sie sind dokumentiert. Wir haben weltweit Studien, die darauf hinweisen, dass Herzerkrankungen zunehmen, und zwar nur bei geimpften Kindern. In England gibt es da zum Beispiel die explizit vergleichende Studien zwischen geimpften Kindern und ungeimpften Kindern. In England finden sie kein ungeimpftes Kind mit den Herzproblemen, sondern die Herzprobleme haben, sind ausschließlich Kinder, die Impfung bekommen haben. Das heißt, in anderen Ländern wird diese Forschung gemacht, werden diese Erkenntnisse gesammelt, wird die Statistik geführt. In Deutschland nichts davon. Einfach gar nichts. Und die STIKO hat hier einfach mitgemacht. Und mit dem fatalen Ergebnis, dass jetzt natürlich das Vertrauen in diese Institution völlig weg ist. Also wer kann jetzt noch der STIKO glauben, wenn die nächste Impfempfehlung kommt? Wir müssen jetzt alle ganz dringend und auch ihre Kinder. Also ich tue mich persönlich schwer und ich glaube, dass sehr viele Eltern das inzwischen auch mit dem fatalen Ergebnis, dass selbst gut erforschte Impfungen jetzt nicht mehr gemacht werden. Dass wir also eine neue Impfskepsis haben und jetzt plötzlich Krankheiten wieder auftauchen. Ja, solche Dinge wie Masern oder so. Kein Kind muss in Deutschland mehr irgendwie an Masern sterben. Aber wir haben jetzt eben die Impfskepsis, die insgesamt hoch ist, weil die Eltern einfach diesem Staat jetzt nichts mehr glauben und auch den medizinischen Institutionen einfach nichts mehr glauben, weil, ne, wer einmal lügt, den glaubt man nicht, ne? Das sind auch diese Sprichwörter, die wir unseren Kindern beibringen.
Sie haben jetzt schon die Impfschäden angedeutet. Ich denke, vielleicht kommt daher dazu auch noch eine Frage aus dem Publikum. Ich würde jetzt noch mal ganz am Anfang, sind wir auch zaghaft auf die Aufarbeitungskommission gekommen.
Ja. Na, weil die ja auch zaghaft ist.
Ja. Na, vielleicht war das deswegen das auch symptomatisch. Vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen, ob Sie da noch irgendwelche Hoffnung haben. Und auch mich würde mal interessieren, wie Sie das sehen. Kann sowas jederzeit wieder passieren?
Die zweite Frage beantworte ich zuerst. Ja, die Antwort ist ganz kurz. Ja, jederzeit. Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass wir darüber sprechen. Deswegen braucht es diese Aufarbeitung. Es muss dokumentiert werden, was richtige und was falsche Entscheidungen in dieser Zeit waren. Denn wenn das nicht getan wird, wiederholt sich alles und zwar sehr schnell. Und genau, ich glaube zwar, dass wenn so etwas wieder passiert, dass in manchen Bevölkerungsteilen oder in größeren Bevölkerungsteilen inzwischen der Widerstand schneller da wäre, weil das Misstrauen gestiegen ist. Aber machen wir uns nichts vor. Die Mehrheit würde jederzeit das alles wiederholen, weil die Mehrheit im Übrigen bis heute auch glaubt, dass das alles richtig und gut war und an der Aufarbeitung nicht interessiert ist. Warum nicht? Weil es natürlich irgendwie auch, Schuld ist ja etwas sehr Persönliches. Schuld, damit müssen Sie sich, muss jeder sich selbst befassen. Die Frage, wie habe ich gehandelt in dieser Zeit? Habe ich alles richtig gemacht? Oder habe ich vielleicht irgendwie mich moralisch erhoben? Habe ich meine Mitmenschen beschimpft? Habe ich die richtigen Entscheidungen getroffen und so weiter? Das muss jeder Bürger für sich selbst klären. In der Politik wird es noch mal schärfer, denn da entscheiden sie ja nicht nur für sich persönlich oder vielleicht für ihre Kinder, sondern für ein ganzes Volk. Ja, da machen sie Gesetze und zwingen Menschen irgendwo hinein mit fatalen Folgen, mit finanziellen Folgen, mit gesundheitlichen Folgen und so weiter. Niemand möchte diese Schuld gerne tragen. Ja, niemand übernimmt gerne Verantwortung oder gesteht einen Fehler ein. Und das ist das große Problem der Aufarbeitung. Kaum jemand möchte diese Aufarbeitung. In der Politik würde es ja bedeuten, Schuldeingeständnis in der Politik bedeutet Rücktritt. Ja, das bedeutet, dass sie ihren Stuhl räumen und dass sie erledigt sind. Niemand macht das freiwillig. So, da wir auch Regierungswechsel hatten während der Corona-Zeit, haben fast alle Parteien stecken sozusagen mit drin, haben irgendwo Verantwortung getragen. Das heißt, jede Aufarbeitung bedeutet auch in den eigenen Reihen aufzuräumen und da kratzt der eine dem anderen nicht die Augen aus, sondern da lässt man sich gegenseitig leben. Auch ein Grund, warum es nicht passieren wird. Letzter Grund, es ist natürlich auch eine finanzielle Nummer. Also wenn die Politik eingesteht, dass diese oder jene Maßnahme überflüssig war, dass diese Grundrechtseinschränkungen falsch waren im Nachhinein, dann könnte das Schadenersatzansprüche auch generieren. Es haben ja viele Menschen ihren Job verloren, ihre Existenz verloren. Unternehmen sind den Bach runtergegangen. Ja, da ist es ja ein riesiger finanzieller Schaden entstanden und zwar als direkte Folge auf politische Entscheidungen, auf Maßnahmen, auf Verbote. Ja, für manche war das ein faktisches Berufsverbot, manche Maßnahmen. So. Diese Leute könnten ja dann sagen, okay, wenn der Staat jetzt eingestanden hat, das war alles gar nicht notwendig und diese und jene Maßnahmen waren überhaupt nicht wirksam, waren nicht verhältnismäßig, ja, dann müsste ja Schadenersatz vielleicht gezahlt werden. Diese Klagewelle will niemand haben auf politischer Ebene, also kann der Staat gar nicht zugeben. Auf medizinischer Ebene, ne, mal einzugestehen, dass der Impfstoff möglicherweise schadhaft war, dass manche Impfstoffe direkt, auch auf viel, ja, manche Impfstoffe waren ja auch, sagen wir mal, noch gefährlicherer als andere, je nach Hersteller. Die Folgen dieser Impfkampagnen, diese Empfehlungen, wenn die jetzt falsch gewesen sind, ja, und ich aber mit einem körperlichen Schaden bleibe oder ich als Eltern geglaubt habe, ich mach's richtig und mein Kind geimpft habe und jetzt mein Kind krank ist, welches Elternteil will sich das eingestehen? Ja, das sind, wie ich sagen, da sind so viele Gründe, warum jemand keine Aufklärung haben möchte und warum niemand schuld sein will. Und dieser Block steht quasi gegen diejenigen, die sagen, wir wollen aber drüber reden. Wir wollen, dass es dokumentiert wird. Wir wollen, dass das klar ist und wir wollen auch, dass jemand seinen Stuhl räumt. Ja, ja, es gibt auch Leute, die sagen, ich möchte, dass hier jemand ins Gefängnis kommt, weil die Folgen so dramatisch sind. Und ich finde, die Leute haben jedes Recht dazu, das zu fordern. Und wenn ich dann höre, die neue Vorsitzende dieser Enquete-Kommission sagt irgendwie, wir wollen aber jetzt hier sozusagen, wir wollen nicht verurteilen, ja, dann sage ich so, Entschuldigung, aber das ist gar nicht ihre, das ist nicht ihr Job, ja, oder ihre Kompetenz. Und doch, manche müssen auch verurteilt werden. Es sind ja auch Bürger verurteilt worden in dieser Zeit, ja, weil sie auf einer Parkbank gesessen haben, um ein Eis zu essen oder sonstige schlimme Dinge gemacht haben, ne? Ja, das heißt, wir haben ja Bürger verurteilt. Wir haben sie angeprangert, wir haben sie verurteilt, wir sind moralisch gegen sie vorgegangen, aber auch juristisch. gegen sie vorgegangen. Wir haben sie gezwungen in Impfungen. Wir haben, ja, also beim Militär ist, glaube ich, bis heute immer noch eine Impfpflicht in Deutschland vorhanden. Und wer sich verweigert hat, hat sozusagen ist drangsaliert worden. Also wie gesagt, den Bürger hat man ja auch nicht geschont in dieser Zeit, sondern man hat ihn juristisch verfolgt. Viele Verfahren laufen bis heute. Ja, es gibt auch keine Amnestie für den Bürger. Warum sollte es eine Amnestie für die Politik geben? Also mir fällt kein Grund ein.
Während es in einigen Ländern eine Amnestie gab, nicht?
Also in den USA zum Beispiel.
Slowenien, soviel ich weiß, ja, gab es eine Amnestie. Und ich glaube auch in Bundesländern in Österreich, ich glaube in Niederösterreich.
Das habe ich nicht so auf dem Schirm. Aber in den USA ist zum Beispiel mit dem Militär, da hat es eine Amnestie sozusagen oder eine Wiedergutmachung gegeben, dass diejenigen, die damals eben sozusagen unehrenhaft gegangen sind, weil sie eben sich nicht haben impfen lassen, dass die rehabilitiert worden sind und eine Nachzahlung auch bekommen sollen irgendwie für den entgangenen Lohn. Da gibt es aber eben auch, sagen wir mal, einen Gesundheitsminister, der schon damals in der Corona-Zeit eben ein starker Gegner war dieser Impfstoffe. Das heißt, da ist auch der politische Wille einer Aufarbeitung da, weil die Regierung jetzt in den USA nicht die Regierung ist, die damals die Entscheidungen getroffen hat. Da ist es einfacher mit der Aufarbeitung, weil man kann ja seinem politischen Gegner noch einen mitgeben. Bei uns haben wir das Problem, dass sozusagen die Zuständigkeit in, zum Beispiel im Gesundheitsministerium, ja, zuerst Herr Spahn, CDU, die Verantwortung hatte, dann Lauterbach mit der SPD. Und sich jetzt sozusagen, ja, wenn die SPD auf die CDU geht, dann schlägt sie einfach zurück. Also man weiß, da ist sozusagen es schwieriger, während in anderen Ländern quasi eine Nachfolgerregierung kein Problem mit der Aufarbeitung hat, weil sie sagt, wir waren nicht dabei oder wir waren schon damals gegen dies und jenes und jetzt nutzen wir die Gelegenheit und machen diese Aufarbeitung, die eben notwendig ist.
Kleiner Einschub. Wir haben ja leider auch, was die Medien anbelangt, keine Aufarbeitung bei uns. Das gab es auch in anderen Ländern. Wir können bloß froh sein, das sagen wir immer wieder, dass wir hier den Nordkorea haben und heute ist Frau Baumgartel hier. Ja, und wir über alle Veranstaltungen auch hier immer sehr, sehr fair berichtet worden ist. Ob das durch Frau Marseille war oder Herrn Melzer oder eben durch Frau Baumgartel. Aber ansonsten erleben wir das ja überhaupt nicht. Da fängt es ja auch an schon, dass bei den Medien mal kritisch eine kritische.
Ja, man muss leider sagen, dass auch tatsächlich viele Kollegen in dieser Zeit auch keine sich nicht mit Ruhm bekleckert haben, sondern man das Gefühl hatte, dass wir eine ganze Menge Regierungssprecher in den Redaktionen haben und nicht kritische Berichterstattung oder Hinterfragung. Also gerade auch was die Kinder angeht, also die Frage sozusagen, ob Kinder tatsächlich die Pandemietreiber sind und wie man mit Kindern umgeht, da ist in vielen Medien ist das einfach unhinterfragt übernommen worden und hat man den eigenen Job einfach nicht gemacht. Man hat auch selber nicht die Wissenschaftler zu Wort kommen lassen, die politisch aussortiert worden sind. Teilweise bis heute nicht. Vor dem Sommer hat es ein paar Sendungen gegeben im Öffentlichen, also bei Hart aber fair war es mal und auch bei Lanz und so weiter. Da sitzen dann also die Verantwortungsträger von früher. Da sitzt dann Herr Lauterbach als ehemaliger Gesundheitsministerin und die Frau Büchs vom Ethikrat, eine ganz besondere Person, die dann nach 2 Jahren irgendwie sagt, also nee, also Schuldfrage, also da will sie ja überhaupt nichts auf sich laden. Und wenn, dann waren hier alle gemeinsam schuld, weil wir haben das ja alle gemeinsam gewollt. Nach dem Motto, alle waren ja sozusagen mit dabei, passt bloß auf, hier mit dem Finger zu zeigen, weil dann seid ihr alle fällig. Also so ungefähr kam das ja rüber. Und ich nenne das immer so ein bisschen die Aufarbeitungssimulation, die wir da machen, als dass dann Leute wie ein Eckhard von Hirschhausen angeblich jetzt sozusagen tiefgründige Gespräche und Dokus und Reportagen macht über die Corona-Zeit, da krieg ich Puls. Ne? Also das heißt, also die quasi das vorangetrieben haben damals, gerieren sich jetzt als nach dem Motto, ja, also es war ja nicht alles richtig, auch ein Lauterbach hat sich ja irgendwie einen Halbsatz im Morgenmagazin rausgepresst, dass das mit den Kita und den Schulschließungen also nicht final wirklich irgendwie gut war, so ungefähr, ne? Ja, und das sagt er aber nicht im Parlament, das sagt er nicht in einem Untersuchungsausschuss, sondern im Morgenmagazin, wo dann auch niemand mehr eine kritische Frage stellt. Und dann heißt es, Lauterbach habe sich entschuldigt oder habe sozusagen was eingesehen und damit ist die Sache dann aber auch gegessen. Ne? Also, ne, dass die Kinder ein Jahr keine Schule hatten. Ich meine, war Lauterbach ja im Morgenmagazin und hat gesagt, also so ganz richtig gut war das nicht. Ne? Und das ist dann die Aufarbeitung. Dann heißt es irgendwie, man habe aufgearbeitet. Man hat ja hier eine Sendung gemacht und da haben ja welche gesessen und haben lange geredet, warum vielleicht heute aus heutiger Sicht, weil damals, Sie wissen, das konnte man ja nicht wissen, ne? Wir wussten ja alle gar nichts. Aber jetzt sehen wir ein, dass manches nicht ganz richtig war. Und auch Frau Büchs ist ja dann nach 2 Jahren eingefallen, dass sie vielleicht irgendwie über die Situation der Kinder und Jugendlichen, da hätte man vielleicht also heute mit heutigem Wissen damals ein bisschen besser hingucken müssen. Und nach der Corona-Zeit macht man dann einen Bericht, wie schlimm das war für die Kinder. So. Ja, also ein Herr Drosten will nie dabei gewesen sein heute. Ne? Er hat die Impfempfehlung für Kinder nie gegeben, nur damit Sie es wissen. Ne? Also er eigentlich war er im Untergrund. Ne? Das ist so. Ja, und je mehr Zeit verstreicht, schwöre ich Ihnen, waren am Schluss alle dagegen. Ne? Ja?
Letzte Frage. Sie haben jetzt so nebenbei erwähnt, im Zusammenhang, ob sich sowas wiederholen kann. Da haben Sie so gesagt, dass Sie hoffen schon, dass größere Bevölkerungsgruppen skeptischer geworden sind, obwohl Sie schon befürchten, dass es sich wiederholt. Wo haben Sie dann die Hoffnung? Wie ist so Ihre Beobachtung? Wo ist man skeptischer? Wo hinterfragt man das mehr? Und was so Sie so den?
Ich weiß jetzt, dass das eine rhetorische Frage ist, weil Sie die Antwort kennen.
Aber ich finde es schön, wenn Sie das ausstehen.
Ja. Na, ich glaube, dass tatsächlich im Osten der Widerstand stärker ist, weil er hat sich in der Corona-Zeit ja auch gezeigt. Das hat sich gezeigt, dass die Bevölkerung im Osten weit weniger bereit war, einfach blind der Regierung zu folgen oder auch dieser Propaganda zu folgen, die ja zuerst immer kommt. Zuerst kommt das ja Ganze verbal. Bevor der Staat durchgreift, fängt er ja an mit soften Mitteln, mit Rhetorik, mit Sprechverboten, mit Verboten von bestimmten Meinungen, mit Stigmatisierung und so weiter. Und ich habe haufenweise Leute getroffen, die sagten, das kam uns alles sehr bekannt vor. Das kennen wir schon von früher, hatten wir alles schon mal. Das sind Methoden, die wir damals schon hatten. Ja, das heißt, und ich bin ja sozusagen auch eine Ostpflanze, ne? Irgendwie scheint der Widerstand im Osten irgendwie etwas tiefer angelegt zu sein. Aber um es ernsthaft zu sagen, ich glaube, dass Menschen, die in ihrer Lebensgeschichte schon mal die Erfahrung gemacht haben von totalitären Systemen und von Unfreiheit, die durch den Staat auch durchgesetzt wird, und zwar rigoros, dass solche Menschen, wenn sie später in Freiheit leben, die Rückkehr solcher Systeme schlicht und ergreifend früher spüren. Sie haben ein Déjà-vu. Sie kennen das schon. Das Wiedererkennen passiert schneller als das erstmalige Erkennen. Ja, ich kenne allerdings auch viele Leute, die sagen, Corona hat mich schockiert. Ja, es hat mir wie die Augen geöffnet und die seither ein wahnsinniges Misstrauen haben insgesamt gegen den Staat. Ja, und die das aber in dieser Zeit das erste Mal in ihrem Leben entwickelt haben und die dieses Gefühl jetzt auch nicht loswerden, sondern die dieses Misstrauen jetzt behalten und wenn irgendwas in der Art wiederkommt, egal ob berechtigt oder nicht, sind sie viel schneller auf den Barrikaden, weil dieses Misstrauen einfach bleibt. So. Und das ist einfach auch ein Langzeitschaden in einer Gesellschaft, der hier auch angerichtet worden ist. Also einerseits ist es positiv, weil es Menschen politisiert hat und tatsächlich aufmerksamer hat werden lassen, ob das, was sie in den Medien vorgesetzt bekommen, wirklich alles stimmt, ob das, was die Politik sagt, wirklich alles stimmt. Das Hinterfragen ist stärker geworden. Das ist der positive Effekt. Aber es hat auch die negative Komponente, nämlich es ist nie gut in einer Gesellschaft, wenn die Bevölkerung ständig misstrauisch ist und ihrer eigenen Regierung nicht von hier bis da drüben traut. Ja, das ist kein gutes Zeichen für eine Gesellschaft, wenn wir so miteinander leben und wenn das Vertrauen in die Politik und in den Journalismus insgesamt in den Keller gerutscht ist. Und das ist es eben nachweislich, weil es nämlich dann noch das Feld öffnet, nämlich tatsächlich sozusagen für Verschwörungstheorien, für jede abstruse Meinung ist in diesem Kontext plötzlich relevanter als vielleicht sogar seriöse Sachen, weil man nicht mehr weiß, wie man es auseinanderhalten soll, weil man nicht mehr weiß, welches sind die seriösen Instanzen und welches sind die unseriösen. Ja, wenn die, die ich für seriös hielt, mich einmal betrogen haben, ist es viel leichter sozusagen, dass ich auch von Extremisten mich beeindrucken lasse, weil ich jetzt niemandem mehr glaube. Und das ist quasi der Negativeffekt dieser Entwicklung, obwohl es eben auch positiv ist, dass die Bevölkerung eben nicht mehr wie Schafe einfach nur hinterherläuft, sondern dass mehr Leute bereit sind, erstmal Fragen zu stellen und alles zu hinterfragen, weil das ist ja eigentlich eine gute Eigenschaft. Fragen zu stellen, Dinge zu hinterfragen, ist nicht undemokratisch oder ein Problem für die Demokratie, sondern das ist quasi eine Grundpfeiler. Wir dürfen alles hinterfragen. Und der Staat ist in einer Bringschuld, zu erklären, was er tut. Nicht wir sind sozusagen diejenigen, die hier die Bittsteller sind, so hallo, hier kann ich vielleicht meine Rechte zurückhaben, sondern der Staat muss immer argumentieren für jedes Handeln, aber auch für alles, was er uns wegnimmt und wo er uns einschränken möchte, braucht es eine vernünftige Erklärung. Und wir haben in dieser Zeit haben wir nicht viel Erklärung bekommen und da gibt es jetzt mehr Leute, die sagen, noch einmal lasse ich das mit mir nicht machen. Und das wäre sozusagen der Hoffnungsschimmer.
Vielen Dank für das klare Wort.